Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Hallo, ganz herzlich willkommen. Sie hören es, wir sind live auf der Buchmesse hier in Leipzig am Stand von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Willkommen zu unserer Philosophiesendung. Es ist schön, vor einem echten Publikum zu philosophieren, aber natürlich auch vor Ihnen zu Hause live, die Sie an den Radios sitzen und uns durch die Wunder der Technik verbunden sind. Vor allem aber möchte ich ganz herzlich willkommen meinen heutigen Gast sagen. Das ist nämlich der Philosoph und Bestseller-Autor Wilhelm Schmid. Herr Schmid, schön, dass Sie den Weg nach Leipzig gefunden haben.
Sehr gerne, wirklich sehr gerne.
Ja, und Wilhelm Schmid muss man wahrscheinlich kaum vorstellen. Ich tue es jetzt mal trotzdem der Vollständigkeit halber. Er ist sicherlich der bekannteste philosophische Autor für ein breites Publikum auch, den wir hier in Deutschland haben. Er veröffentlicht seit Jahren höchst lesenswerte und auch höchst erfolgreiche Bücher zur philosophischen Lebenskunst. Die Grundlage legte er schon 1998 mit Philosophie der Lebenskunst, eine Grundlegung. Und seither hat er sich einer wirklich großen Zahl von einzelnen Themen sehr erfolgreich gewidmet. Ich zähle ein paar der Titel auf. Liebe, warum sie so schwierig ist und wie sie dennoch gelingt. Unglücklich sein, eine Ermutigung. Gelassenheit, was wir gewinnen, wenn wir älter werden. Das ist für mich gerade sehr thematisch. Selbstfreundschaft, wie das Leben leichter wird. Heimat finden, vom Leben in einer ungewissen Welt. Letztes Jahr hat er das Buch Schaukeln, die kleine Kunst der Lebensfreude veröffentlicht. Und gerade druckfrisch hier auf der Buchmesse ist Den Tod überleben, vom Umgang mit dem Unfassbaren. Das ist ein sehr berührendes und auch sehr persönliches Buch und über dieses Buch wollen wir heute reden. Herr Schmid, in diesem Buch, da schreiben Sie ja auch sehr offen und sehr ehrlich darüber, da geht es nicht nur um den Tod im Allgemeinen, um unsere Sterblichkeit, die Teil von unser aller Leben ist, sondern es geht auch ganz konkret um den Tod Ihrer Ehefrau, mit der Sie fast 40 Jahre lang zusammen waren. Und eines der Themen, das Sie natürlich aufgreifen, ist die Frage, wie kann man Trost finden? Und unter den vielen Antworten, die Sie da erwägen, stehen auch Nachdenken, Reflektieren, Schreiben. Ist dieses Büchlein in gewisser Weise auch Ihre Weise gewesen, Trost zu suchen?
Absolut, ja. Es hat mich beschäftigt Tag und Nacht und da hat die Philosophie erstmal gar nichts geholfen. Die ersten Tage, Stunden, Tage und Wochen sind grausam. Und als das Denken wieder eingesetzt hat und mir sehr vieles durch den Kopf ging, habe ich mit unserer Tochter darüber gesprochen. Und sie meinte dann, Mensch, du bist doch Autor, du schreibst Bücher. Dann schreib darüber jetzt ein Buch, was du erfährst, was dir durch den Kopf geht, was du dir für Vorstellungen machst. Ja, das lag eigentlich nahe, aber es musste mir erst mal gesagt werden. Und dann war es in der Tat eine Arbeit, in die ich mich völlig vertieft habe für 2 Jahre. Und daraus ist dieses Buch hervorgegangen.
Mhm. Und eine der großen Fragen, die Sie ja stellen, angesichts des Verlustes dieser großen Lücke und Leere in Ihrem Leben, ist die Frage, was ist nach dem Tod? Wie geht es weiter? Und es gibt immer wieder diese Passagen, wo Sie so das Spüren einer Energie beschreiben, als sei Ihre Ehefrau noch da. Und das waren die Passagen, die ich total interessant, aber auch schwierig nachzuvollziehen fand, weil was ist das? Ist es tatsächlich ein spirituelles Gespür für eine Person, die vielleicht in immaterieller Weise doch noch da ist? Oder ist es ein Versuch, selbst mit dieser Lücke umzugehen, eine Tröstung zu finden?
Meine Frau und ich haben uns vor ihrem Tod, der Tod war absehbar, haben wir uns viele Gedanken gemacht. Wir waren uns sicher, wir wollen zusammenbleiben. Aber die große Frage war, wie? Wie machen wir das? Und wie kommunizieren wir? Und wir haben uns einiges überlegt und sind auch zu Schlüssen gekommen. Der wichtigste Schluss ist, was ist das Wesentliche an uns? Man könnte sagen, wir sind körperlich da, wir sind materiell da. Vom Moment des Todes an stimmt das nicht mehr. Da ist immer noch ein Körper da, anfassbar, aber dieser Körper macht nichts mehr, schaut nicht mehr, bewegt sich nicht mehr, spricht nicht mehr. Etwas muss rausgekommen sein aus diesem Körper, was wesentlich ist. Das ist eigentlich kein großes Geheimnis, was das ist. Auf Intensivstationen, meine Frau ist glücklicherweise zu Hause gestorben, aber auf Intensivstationen wird dir was gemessen. Da sind Bildschirme, da wird das Elektrokardiogramm gemessen und auch die Hirnströme werden gemessen. Das ist Elektrizität. Elektrizität ist eine Form von Energie. Eine weitere Form von Energie kann man selber messen. Vor dem Tod ist dann noch eine gewisse Wärme. Nach dem Tod ist Eiseskälte. Also auch die Wärmeenergie hat den Körper verlassen. Das sind physikalische Energieformen. Für physikalische Energieformen gilt der Energieerhaltungssatz. Energie kann in unterschiedliche Formen umgewandelt werden. Also elektrische Energie kann Bewegungsenergie werden, kann Wärmeenergie werden und so weiter und vorwärts und rückwärts. Aber eins kann Energie nicht, sie kann nicht vernichtet werden. Das heißt, es bleibt etwas vom Menschen nach dem Tod und zwar nicht irgendwas, sondern das Wesentliche bleibt. Und ich spüre diese Energie und das sagen sehr viele Menschen, die in ähnlicher Situation sind. Sie spüren die Energie, nur dass viele sich nicht die Überlegungen dazu machen können, die wir angestellt haben. Also auf die Weise können wir weiterhin zusammen sein.
Ist das in gewisser Weise so etwas wie eine säkulare, rationale Beschreibung dessen, was man vielleicht auch spirituell oder religiös empfindet dem Tod gegenüber, nämlich dass es weitergeht, dass die Seele weiterlebt? Würden Sie das auf diese Ebene stellen?
Ja, da bin ich mir sicher. Es gab auch einen schönen Ausdruck über all die Hunderte, Tausende von Jahren, die Menschen schon nachdenken und auch schreiben. Und sie sprachen immer von der Seele des Menschen. Dass die Seele des Menschen das Eigentliche im Leben ist und nach dem Leben bleibt. Ich bin davon überzeugt, das ist nur der poetische Ausdruck für den nüchternen Befund, es handelt sich um Energie. Und ja, ich bin der Meinung, dass Religion nichts anderes macht, als diese energetischen Vorgänge mit schönen Geschichten einzukleiden. Denn Menschen mögen Geschichten. Das sieht man hier auf der Buchmesse. Alles voll von Geschichten. Die Bücher sind voll von Geschichten. Und Menschen lieben Geschichten. Menschen haben nicht so sehr Zugang zu nüchternen Überlegungen, wie sie in der Philosophie angestellt werden. Mir liegt nichts daran, von diesen Geschichten irgendetwas wegzunehmen. Diese Geschichten sind schön und sie sollen bleiben. Ich möchte nur als Philosoph verstehen. Und ich möchte verstehen, dass hinter diesen Geschichten ein wirklicher Kern ist, von dem wir etwas wissen können.
Es ist faszinierend, weil Sie damit sozusagen zwischen beiden Bereichen sich bewegen. Also man kann sich vorstellen, dass manche religiöse Menschen, dass es manchen zu wenig ist, was Sie da beschreiben, diese Energie. Und man kann sich aber auch vorstellen, dass manche sehr säkulare Menschen das dann auch schon wieder fast zu esoterisch finden. Eine kleine Geschichte, die Sie mir gerade vorhin noch erwähnt haben. Ihre Frau war ja auch diejenige, die Ihre Bücher immer gelesen hat, lektoriert hat, mit Ihnen diskutiert hat. Wer hat das bei diesem Buch, wo sie nicht mehr da ist, getan?
Ein befreundeter katholischer Pfarrer, der im Hospiz arbeitet, also wirklich vom Fach ist, der hat gegengelesen und hat mir auch wertvolle Hinweise gegeben. Nur einen Hinweis hat er mir nicht gegeben. Er hat mir nicht gesagt, da muss aber unbedingt mehr Religion rein. Aus dem einfachen Grund, weil er hat sehr viel mit Menschen zu tun, die mit Religion gar nichts anfangen können. Aber diese Menschen sind auch in existenzieller Situation und die wollen jetzt nicht einen Pfarrer haben, der sie unbedingt noch missioniert, sozusagen auf die letzten Zentimeter. Nein, philosophisch. Ich war ja selber mal 10 Jahre als philosophischer Seelsorger tätig in einem Krankenhaus. Und auch dort habe ich sehr vertrauensvoll mit den theologischen Seelsorgern zusammengearbeitet, die nicht mehr darauf angelegt sind, zu missionieren, sondern darauf angelegt sind, zu sorgen für Menschen und Menschen das zu bringen, was sie brauchen können. Manche Menschen brauchen Religion, viele Menschen brauchen sie halt nicht. Ich stelle mich da nicht drüber. Mir ist Religion lieb und teuer, wirklich wahr. Aber ich bin halt Philosoph und möchte dann erstmal was begreifen, was verstehen. Dann kann ich auch drüber sprechen und kann was weitergeben.
Wir sprechen über den Tod, ein schweres Thema, über den Umgang mit dem Tod. Wilhelm Schmid hat ein sehr ergreifendes Buch geschrieben, Den Tod überleben heißt es. Und dieses Überleben, das ist ja in gewisser Weise eine der Hauptfragen in Ihrem Buch. Wie gehen wir mit dem Tod eines geliebten Menschen um? Wie machen wir weiter? Wie finden wir Trost? Und dieses Überleben ist ja mittlerweile ein Wort, was in sehr vielen Kontexten verwendet wird. Traumata überleben, Diskriminierungen überleben. Wir haben ein Überleben in sehr vielen auch metaphorischen Verwendungen. Beim Tod eines nahen Menschen ist das Überleben ganz wortwörtlich. Man lebt weiter, während die andere Person nicht mehr da ist. Das ist ein sehr, sehr spezieller Zustand. Kann einen irgendetwas darauf vorbereiten?
Ja, doch. Was enorm hilft, was mir enorm geholfen hat, ist ein Freund, dem genau das Gleiche 2-3 Jahre früher passiert ist und der seine Frau an den Krebs verloren hat. Ich möchte das verloren in Anführungszeichen setzen. Ich kann mich nicht an diesen Ausdruck gewöhnen. Ich habe meine Frau nicht verloren. Aber es geht eben darum, mit der Situation zurechtzukommen, dass der andere nicht mehr physisch da ist. Das ist schwer. Das war mir von vornherein klar. So klar, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, ich kann nicht ohne dich leben. Wie soll ich das machen? Aber da konnte nicht sie mir helfen. Da konnte ein vertrauter Freund mir helfen, der diese Situation kannte und den ich fragte, du hast das schon überlebt. Wie kann ich das überleben? Und er sagte, du brauchst schöne Projekte. Das leuchtete mir sofort ein. Schönes ist immens wichtig für das Leben überhaupt. Menschen brauchen immer etwas Schönes im Leben. Was ist das Besondere am Schönen? Das bedeutet uns so viel, dass es uns immens viel Kraft gibt. Und mit so einer Situation zurechtzukommen, heißt erstmal mit völliger Kraftlosigkeit zurechtzukommen. Also was kann einem dann langsam aber sicher Kraft geben? Für mich war sonnenklar, ein schönes Projekt ist, ich bin für unsere Kinder da. Erwachsene Kinder, aber die können auch jede Menge Beistand gebrauchen. Ich bin mehr als jemals für unsere Kinder da. Ich werde mich mehr als jemals in meine Arbeit stürzen. Denn ich liebe, habe immer meine Arbeit geliebt und das ist wunderbar. Ich werde mehr als je zuvor für Freunde und Freundinnen da sein. Und ich werde die Reisen unternehmen, die wir noch in Planung hatten. Und ich werde einen Garten für meine Frau gründen. Das Grundstück hat sie sich selber noch ausgesucht. Davon hat sie geträumt. Ein Garten außerhalb von Berlin. Und ich habe ihr versprochen, ich werde das machen. Das wird ein Garten für dich sein, mit einem kleinen Gartenhäuschen. Und dort werden wir zusammen wohnen. Für immer.
Das ist ein Projekt, was Sie nochmal sehr direkt zusammenschweißt. Das finde ich sehr schön. Ich frage mich, schöne Projekte, ja, Sie haben da auch schon angedeutet, es gibt da natürlich auch einen Zeitfaktor drin, also die haben auch eine gewisse Dauer. Es gibt auf Deutsch auch dieses eigentümliche Wort Trauerarbeit. Kann man an der Trauer arbeiten oder ist es vielleicht nicht auch einfach eine Frage der Zeit, bis der Verlust weniger schmerzlich wird?
Dieses Wort Trauerarbeit ist sehr populär geworden in den vergangenen Jahrzehnten. Ich mochte es noch nie, auch schon damals nicht, als ich nicht selber damit konfrontiert war. Ich mag viel lieber das Wort traurig sein, denn dann ist klar, das ist ein Teil des Menschseins. Es gibt kein Menschsein ohne traurig sein. Natürlich ist es gut, wenn wir nicht ständig traurig sind. Grundsätzlich soll es Freude im Leben geben. Es gibt ein Leben vor dem Tod, nicht zu vergessen. Da war meine Frau sehr stark daran orientiert, hat mir schon nach der Diagnose, Krebsdiagnose gesagt, ich werde meine Freude am Leben nicht verlieren. Und hat alles dafür getan, dass das auch so bleibt. Also insofern, Trauerarbeit, ist das eine Arbeit, traurig zu sein? Ich arbeite, wenn ich schreibe und wenn ich sonst was mache, aber nicht, wenn ich traurig bin, dann bin ich traurig. Und ich glaube, dass das das Leben vertieft, traurig sein zu können. Insofern sollten Menschen, die sehr viel Freude im Leben haben wollen und auch sollen, sich vielleicht mal bewusst machen, die Freude ist besonders groß, wenn es auch den Kontrast zur Freude gibt. Und das ist das Traurigsein. Gerade nach einer Phase des Traurigseins, das kommt immer wieder so in Wellen, gerade nach so einer Phase wird wieder viel deutlicher als zuvor, wie wunderbar das Leben ist. Und dann habe ich wieder umso größere Freude am Leben. Und das ist ganz sicher zur Freude meiner Frau.
Das sind diese Wellenbewegungen, die man bei Todesfällen ja auch kennt, dass es manchmal ganz kurz darauf, zum Beispiel schon auf einem Begräbnis, plötzlich zu ganz fröhlichen Szenen kommen kann, weil man sozusagen die Trauer auch nicht durchgehend und immer gleichermaßen verspürt. Eine Arbeit, da habe ich noch drüber nachgedacht, ist vielleicht aber doch so etwas wie, das finde ich philosophisch auch interessant, das Begreifen, dass jemand für immer weg ist oder nicht mehr da ist. Ich habe selber, vielleicht ist es auch eine Altersfrage, ich habe selber sehr früh meinen Vater verloren und ich meine, ich hätte das als Kind sehr, sehr lange nicht begriffen, was es heißt. Also ist der Tod überhaupt im vollen Umfang begreifbar oder ist das nicht vielleicht sozusagen zumindest eine intellektuelle oder dann auch eine emotionale Arbeit oder ein emotionales Geschehen, was sozusagen über die Länge der Zeit sich langsam, langsam, langsam entwickelt, dass man die Situation überhaupt akzeptieren kann?
Die Schwierigkeit ist, es ist komplett unfassbar, was da geschieht.
Eben, und das ist philosophisch kompliziert für uns.
Deswegen der Untertitel des Buches vom Umgang mit dem Unfassbaren. Das ist das Einzige, was mir als Begriff in den Sinn kommt, von Anfang an, von der ersten Sekunde an in den Sinn gekommen ist. Es ist unfassbar. Ich bin diesem Menschen gegenüber, sie schaut in meine Augen, ich schaue in ihre Augen. Und in einer Sekunde brechen die Augen und wir können uns nicht mehr in die Augen schauen. Wo ist meine Frau jetzt, dachte ich mir. Was hat sie jetzt genau erlebt? Was erlebt sie jetzt? Erlebt sie weiterhin etwas? Hat sie weiterhin Gefühle? Was nimmt sie noch wahr? Oder ist es ein vollkommen bewusstloser Zustand? Aber es geschehen so merkwürdige Dinge seit ihrem Tod, so merkwürdige Dinge, muss ich als nüchterner Philosoph sagen, dass ich mir fast nur vorstellen kann, da steckt sie dahinter. Und wenn das so wäre, müsste es eine andere Form von Bewusstsein noch geben, als das Bewusstsein, das wir im Leben kennen. Ein sogenanntes höheres Bewusstsein. Wir wissen, dass unser Bewusstsein an unser Gehirn gebunden ist. Das Gehirn geht dahin, das funktioniert ganz sicher nicht mehr. Kann es irgendeine andere Form von Bewusstsein geben? Das ist das große Fragezeichen, das ich stelle. Wir haben leider nicht die geringste Aussicht, das jemals in Erfahrung bringen zu können, denn wir können ja nicht rüber über die Grenze und dann wieder zurück und berichten und das beliebig oft. Wir werden also mit dem Zustand leben müssen, dass wir das nicht wissen können. Menschen wissen nicht, was sie alles nicht wissen können.
Und der Tod ist die harte Grenze des Wissens oder des Wissenskönnens. Ein Gedanke, den ich noch interessant fand, Sie beschreiben ja sehr eindrücklich die Liebesbeziehung zu Ihrer Frau oder das Fehlen, also dieses plötzlich kein Paar mehr sein. Das ist ja etwas, wenn Menschen zusammen alt werden, und das ist etwas, was sich Menschen auch wünschen, wenn sie in einer Beziehung leben, dass man vielleicht zusammen alt werden kann. Und ihre Frau wurde ja frühzeitig aus dem Leben gerissen. Es gibt im Tod auch unterschiedliche Zeitpunkte. Es gibt dieses Sterben sozusagen zur richtigen Zeit, wenn man zusammen alt wird. Und es gibt das jäh aus dem Leben gerissen werden, wenn ein Kind stirbt, wenn jemand in der generationellen Abfolge zu früh stirbt. All diese Dinge. Es gibt auch ein wunderschönes Gedicht von Rainer Kunze, was mir immer in den Sinn kommt, wenn ich über mein Alter nachdenke und ob es mir gelingen wird, alt zu werden mit meinem Partner. Das heißt, Bittgedanke dir zu Füßen, stirb früher als ich, um ein weniges früher, damit nicht du den Weg zum Haus allein zurückgehen musst. Und an das Gedicht habe ich gedacht in ihrer Beschreibung, weil die Auswegslosigkeit am Tod ist ja, einer muss früher sterben und einer muss in der Trauer zurückbleiben. Und das ist auch eine harte Grenze, etwas, wofür wir gar keine sozusagen philosophische einen Zugriff haben, keinen Trost. Das ist etwas, was unweigerlich ist.
Ich war vollkommen darauf eingestellt, dass ich derjenige bin, der zuerst gehen wird müssen. Ich bin 10 Jahre älter als meine Frau und von daher war das sonnenklar. Meine Frau war psychisch und physisch vollkommen stabile Person. Es war undenkbar, dass ihr irgendwas widerfahren könnte. Insofern, ich bin Philosoph, ich denke über alles nach. Darüber habe ich nie nachgedacht. Das hat mich eiskalt erwischt. Und jetzt bin ich aber, also war immer meine große Sorge, ich muss dann eben den Weg gehen und muss sie, meine geliebte Frau, zurücklassen. Nun ist es andersrum gekommen und ich muss gestehen, diese Sorge habe ich nicht mehr, natürlich nicht mehr. Und auch nicht mehr so ganz die Angst vor dem Tod, die ich vorher hatte. Denn ich habe jetzt miterlebt, wie das geht. Ich weiß jetzt, wie das geht. Dass man sich da hinlegen muss und sich ergeben muss, hingeben muss. Und dann geschieht eben etwas mit einem.
Das ist die eine Seite des Todes, dass um uns herum gestorben wird, dass wir konfrontiert sind als Überlebende. Die andere Seite ist die, dass wir mit jeder Stunde selber näher an unseren eigenen Tod rücken. Es gibt bei Shakespeare diese wunderbare Passage, ich glaube in Was ihr wollt ist das, wo ein Priester gefragt wird, wann war das, ist es schon lange her? Und er sagt, nee, seither bin ich nur etwa 2 Stunden in Richtung meines Grabes gewandelt. Der hat also eine Zeitangabe mit Blick auf seine eigene Sterblichkeit. Und in gewisser Weise sind wir jetzt alle auch schon eine halbe Stunde näher an unserem eigenen Tod, als wir es zu Beginn dieses Gespräches waren. Also man kann dieses Zulaufen auf den Tod als eine ganz große philosophische Frage oder auch eine große menschliche Kränkung auffassen. Hat Ihr Erleben des Todes jetzt irgendetwas an Ihrer philosophischen Überzeugung über die menschliche Sterblichkeit als Kränkung oder als Chance, als Ermöglichung sogar geändert?
Als Philosophiestudent lernt man, philosophieren heißt sterben lernen. Das stammt aus der antiken Philosophie. Ich war von Anfang an überzeugt, der Satz ist falsch. Philosophieren heißt leben lernen. Aber dazu kann es hilfreich sein, sich mit dem Tod zu befassen. Aus dem sehr einfachen Grund, weil der Tod uns klarer macht, dass das unser Leben ist. Wir können ja das Gedankenexperiment machen, mache ich im Buch auch. Was geschieht, wenn der Tod stirbt? Wir glauben, der kann nicht, aber moderne Menschen mit wissenschaftlichen und technischen Mitteln können das sehr wohl. Daran wird geforscht, insbesondere auch hier wieder im Silicon Valley, wo ein paar Leute zu viel Geld verdient haben, dass sie jetzt reinstecken in die Unsterblichkeitsforschung. Also wir müssen gefasst sein im Laufe der nächsten Jahrzehnte schon, dass es Möglichkeiten gibt, das Leben immer noch weiter hinauszuzögern bis hin zur potenziellen Unsterblichkeit. Spätestens dann, bin ich überzeugt, wird Menschen klar werden, was wir dem Tod verdanken,
nämlich dass wir ein spannendes Leben führen können. Stellen Sie sich mal vor, wenn das Leben nicht mit 80 oder 100 oder spätestens 120 endet wie bisher, sondern 200 Jahre, 500 Jahre, 1000 Jahre, 10.000 Jahre. So viele Kreuzfahrten gibt's gar nicht, dass das noch spannend wäre, dann um den Planeten zu fahren. Und mit wem bin ich dann zusammen? Könnte das eventuell auch ein bisschen langweilig werden? Oder umgekehrt, bei manchen Paaren ist es ja so, dass es nur noch eine Hoffnung gibt. Nämlich, dass der andere endlich mal das Zeitliche segnet. Die Hoffnung gibt's dann nicht mehr. Also muss man doch die Scheidung auf sich nehmen. Es könnte sehr, sehr schwer werden ohne Tod. Das könnte uns mit dem Tod ein klein wenig versöhnen.
Ja, das sind natürlich jetzt auch sehr komische Beispiele. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir wirklich, also halten Sie es für eine realistische Möglichkeit, dass wir den Tod überwinden? Also Lebensverlängerung ja, und ich weiß auch diese transhumanistischen Fantasien, aber in gewisser Weise erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass das biologische, menschliche Leben unsterblich werden könnte. Und die ganze Warnung davor ist ja auch, Sie haben es schon sehr hübsch beschrieben, aber man findet es ja schon, wenn man die alten griechischen Götter sagen liest, die wirken alle immer so ein bisschen gelangweilt. Die machen viel Quatsch, weil sie irgendwie auch schon zu lange da sind. Also eigentlich ist es keine gute Idee.
Nein, ist es sicher nicht, aber genauso sicher wird es kommen. Die Menschen lassen keinen Unsinn aus. Von daher rechne ich fest damit, dass das kommt. Die andere Frage ist, was kaum jemand bedenkt. Lässt die Natur das zu? Wir sind Teil der Natur, nicht zu vergessen. Wir sind Teil der Evolution. Die Evolution hat vor gegenwärtiger Stand 3,5 Milliarden Jahren den Tod erfunden. Es gab ein Leben ohne Tod. Einfache Bakterien reproduzierten sich durch Zellteilung. Das ist Unsterblichkeit. Und dann kam eben dieses Experiment, probieren wir es doch mal mit Sterblichkeit. Das hat sich als Riesenerfolg erwiesen, denn das heißt, ein Geschöpf, das erschöpft ist, kann ausgetauscht werden gegen ein neues, das mit neuem Lebensmut, mit neuen Ideen das Leben bevölkert. Und auf die Weise hat sich das Leben auf diesem Planeten vervielfacht, unendlich vervielfacht. Es könnte also sein, wenn Menschen damit nicht mehr einverstanden sind, dass von der Natur irgendwas kommt, was Menschen doch um die Ecke bringt.
Das ist also ein großes Erfolgsmodell, der Tod, wie Sie es darstellen. Das ist ein Gedanke, den man sich mal sacken lassen muss. Vielleicht noch eine Frage zu dem Thema. Als junger Mensch erscheint einem der Tod oft sehr weit weg und auch als eine ganz große Kränkung. Wie kann das sein, dass gerade dieser Aufbruch, den ich hier erlebe und alles ist so aufregend, dass das alles mal zu Ende sein wird? Und viele junge Menschen denken auch gar nicht so oft an den Tod. Es ist gerade wieder mal aktuell die Frage, ob nicht auch junge Menschen sich dazu bemüßigen könnten, ihren Organspendeausweis auszufüllen für den Fall der Fälle. Aber es ist ein Thema, was gerne verdrängt wird. Meine Wahrnehmung in meinem Umfeld ist, dass je älter wir werden, diese Sterblichkeit, die in uns liegt, wir die immer stärker integrieren in unser Leben und immer versöhnter werden in gewisser Weise mit der Tatsache, dass wir sterben werden. Bis hin zu der Wahrnehmung oder der Beobachtung, dass gerade ganz alte Menschen oft sehr versöhnt zu sein scheinen mit der Tatsache, dass sie bald gehen werden. Ist das also doch auch so eine Einübung ins Sterben, die Zeit unseres Lebens passiert?
Teils, teils. Ich habe auch Menschen erlebt, die bis zur letzten Sekunde angekämpft haben gegen das, was nun mit ihnen geschieht. Vor allem moderne Menschen haben damit große Probleme, weil der Tod nimmt uns jede Souveränität. Und wir sind doch so stolz auf unsere Autonomie, unsere Selbstbestimmtheit. Sterben heißt, jegliche Selbstbestimmtheit zu verlieren. Hilflos dazuliegen und mit sich machen lassen zu müssen, was andere machen. Insofern tun wir gut daran, bei Zeiten dafür zu sorgen, dass vertraute Menschen in unserer Nähe sind und dass diese Menschen Vollmacht haben, damit eben nicht beliebig mit uns was gemacht werden kann. Aber der Tod ist nun mal ferner gerückt und je jünger die Menschen sind, desto mehr, auch ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich mir dachte, alte Menschen, das ist eine sonderbare Spezies für sich. Ich niemals. Und auch heute, jetzt bin ich 70 Jahre, heute bin ich mir sicher, ich sterbe nie.
Immer noch?
Nie. In gewisser Weise habe ich auch recht, glaube ich. Nur dieses Ich verschwindet. Aber das, was dieses Ich trägt, eben die Energie, das stirbt wirklich nie. Und das spüren Menschen in sich. Ältere Menschen fühlen sich oft jung. Und das hat einen guten Grund. Denn die Energie, die sie in sich haben, wird niemals älter. Energie ist immer jung. Das, was mit dem Älterwerden geschieht, ist nur, in Anführungszeichen, dass Energie aus dem Körper langsam verschwindet. Das merken wir als schwindende Kraft. Wir können nicht mehr die Treppen hochstürmen und so weiter. Aber die Energie ist im Grunde jung und so können wir uns auch fühlen.
Das ist interessant, also weil das Ich tatsächlich immer das Ich bleibt bis zum Tod. Und dann, na, das wissen wir halt dann leider nicht. Herr Schmidt, wir haben ja schon über den Umgang mit Menschen, die sterben in unserem Umfeld, über sowas wie Trauerarbeit, ob das möglich ist, geredet und über die Frage nach unserer eigenen Sterblichkeit. Ich will nochmal zurückkommen auf die Frage, die ich ganz zu Beginn schon gestellt habe und die mir in gewisser Weise die Zentrale zu sein scheint, die all diese Themen umfasst, das Sterben von geliebten Menschen ebenso wie das eigene Sterben, nämlich wie finden wir Trost? Und Sie haben schon beschrieben, Sie haben Projekte sich vorgenommen, schöne Dinge versucht, die dem Leben entgegengehen. Jetzt ganz konkret für mich als Person, die auch Menschen begleitet oder mit Menschen nahe ist, denen ein Trauerfall geschieht, die mit dem Tod umgehen müssen. Das ist ja ganz oft auch nochmal eine Frage. Also der Tod, wenn er so auf einer mittleren Distanz ist, wie gehen wir damit um? Und da wird ja dann oft gesagt, wir als Gesellschaft sind gar nicht mehr so gut darin, mit dem Tod umzugehen. Er ist so ferngerückt, wir kommen gar nicht damit zurecht. Uns fehlt die natürliche Erhaltung dazu. Ist das etwas, was Sie auch wahrgenommen haben in Ihrem Umfeld?
Tod ist kein Tabu mehr. Das war jahrzehntelang so. Sondern es ist einfach so, dass man nicht gerne drüber spricht. Das ist was anderes. Ist es verboten, drüber zu sprechen oder sprechen wir nicht gerne darüber? Und wir sprechen nicht gerne darüber, zum einen, weil es unangenehm ist, sich damit zu befassen. Aber wir sprechen auch nicht gerne darüber, weil wir keine Sprache haben. Wir sind sprachlos geworden angesichts des Todes. Gab es mal eine Sprache? Naja, die Sprache der Religion, ganz einfach. Und die Sprache der Tradition. So sprach man, wenn man mit dem Tod konfrontiert war. Also insofern ist das Buch auch der Versuch, uns wieder eine Sprache zurückzugeben, so einfach wie möglich, und uns auch Ideen zu geben. Denn in der Tat, das zentrale Problem ist die Trostlosigkeit, die mit dem Tod in unser Leben kommt. Je näher, desto trostloser. Trostlosigkeit ist ein Zustand, der mit Kraftlosigkeit einhergeht. Damit ist aber dann auch klar, was gibt uns Trost? Alles, was uns Kraft gibt, gibt uns Trost. Und alles, was irgendwie uns sinnvoll erscheint. Und das beginnt erstmal mit ganz harmlosen Dingen, mit den bescheidensten Dingen, nämlich mit der Sinnlichkeit und damit, dass wir uns kräftigen können, wenn wir Nahrung zu uns nehmen. Es gibt für alle Menschen Trostkost. Also sich zu fragen, was für eine Art von Nahrung tröstet mich? Die Erfahrung ist, sehr viele Menschen werden getröstet von Suppen. Ich auch. Und was ist die tollste Hilfe in der trostlosen Zeit? Manche Menschen sagen, wirklich sehr gut gemeint, ruf mich an, wenn du Hilfe brauchst. Ich werde niemals anrufen. Aus einem ganz einfachen Grund, ich habe die Kraft dafür nicht in der schwierigsten Zeit. Wissen Sie, was am meisten hilft in der schwierigsten Zeit? Die Nachbarin, die sagt, mittags steht eine Suppe vor ihrer Tür. Ich muss nicht mal reden. Ich muss nur die Tür aufmachen, die Suppe entgegennehmen. Und eine Suppe geht immer. Ansonsten gibt es ja gar keinen Appetit in der schwierigen Zeit. Aber eine Suppe geht immer. Und eine Suppe muss unbedingt sein, weil es muss auch was wieder, was Warmes rein in den Magen. Und schon ist wieder eine Stunde überstanden. Darum geht es am Anfang. Eine Stunde überstehen und noch eine Stunde und noch einen Tag.
Und in dem Sinne, das fand ich auch eine sehr eindrückliche Beschreibung, die Sie in Ihrem Buch gemacht haben, also wirklich nochmal sich zu überlegen, es geht um ganz handfestes Dasein, um Handlungen, die ungefragt vielleicht auch sind. Dieses willst du reden, das hilft nicht. Ist es denn so, dass man gar nicht reden kann oder nicht reden mag oder dass die Kraft fehlt zu Beginn?
Reden ist unglaublich hilfreich. Gott sei Dank hatte ich diese Erfahrung im Krankenhaus gemacht, auch mit sterbenden Menschen, wo mir klar war, in meinem Fall jetzt, du darfst gar nicht erst versuchen, das allein durchzustehen. Das stehst du nicht durch. Mhm. Nimm gerne in Anspruch, was andere dir geben. Eben zum Beispiel nicht nur die Suppe, sondern auch, du, heute Abend um 8 komme ich zu dir. Im äußersten Fall könnte ich dann immer noch sagen, bitte nein, aber dazu habe ich auch gar nicht die Kraft. Also lasse ich es geschehen. Und letzten Endes unterhalten wir uns stundenlang, 3 Stunden über meine Frau, über das, was jetzt geschieht, was mir durch den Kopf geht. Und das tut unendlich gut. Auch das tröstet. In Beziehung zu sein zu Menschen tröstet. Das gibt Sinn. Und da kann man sich alles von der Seele reden, was auf der Seele lastet. Wir teilen uns mit, heißt der nüchterne Ausdruck. Aber es stimmt genau so, wir teilen jetzt etwas miteinander, sodass, was schwer auf mir lastet, ein bisschen leichter wird, weil ein anderer das mitträgt.
Herr Schmidt, weil wir schon fast am Ende unserer Sendung sind, wir haben viel über den Tod geredet, über den Trost. Es ist ein wunderschönes Buch, ein sehr persönliches mit sehr vielen auch bemerkenswerten und nachdenkenswerten Gedanken über den Tod und das Überleben des Todes von geliebten Menschen. Ich habe mich am letzten Endes gefragt, ist es ein Buch über den Tod oder ist es eigentlich ein Buch über die Liebe? Ein Buch über das, was den Tod vielleicht auch dann überdauert?
Danke, das ist ein Liebesbuch. Das ist das Buch, das ein Monument sein soll für die wunderbare Liebe, die meine Frau und ich hatten. Und, kann ich ganz sicher sagen, weiterhin haben.
Und das macht es auch so schön und so lesenswert. Der Tod erwartet uns alle, aber es ist einiges an Gedanken, die man sich darüber machen kann, vielleicht auch machen sollte. Wir leben mit unserer Sterblichkeit noch. Das wird sich vielleicht ändern, wie wir das tun und wie wir das tun können, wie wir gut mit dem Tod leben können. Dazu haben Sie uns sehr viel Anregung gegeben, Herr Schmidt. Ganz großen Dank für dieses Gespräch.
Danke, Frau Numark. Danke.
Und ich will gerne, danke schön, und ich will gerne den Titel dieses kleinen, aber sehr tiefen und sehr nachdenklich machenden Buches von Wilhelm Schmidt nochmal erwähnen. Den Tod überleben, heißt es, vom Umgang mit dem Unfassbaren, und erschienen ist es soeben beim Insel Verlag.